Gut Kick in die Runde. Mein Name ist Dennis. Ich habe das grandiose Vergnügen, den Podcast immer schon einen Tag früher hören zu dürfen, da ich ihn schneide und dann dafür sorge, dass er immer pünktlichst an euren Rundfunkempfängern zu Hause ankommt. Ja, die heutige Themenvielfalt, die ist ähnlich überschaubar wie der Auftritt der Nationalmannschaft in dieser Woche. Aber nicht weniger unterhaltsam, das kann ich euch sagen. Neben dem Yogi-Desaster und den Folgen geht es auch um ein Jahrhunderttalent, welches vor seinem Bundesliga-Debüt steht. Welches das ist, das verraten euch gleich die beiden Protagonisten. Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Das war Dennis.
Das war Dennis. Dennis hat einen Nachnamen, da sind so viele Konsonanten drin, dass nicht mal ein Ernstl weiterhelfen würde, um zu lösen.
23 Punkte bei Scrabble, glaube ich.
Doppelter Wortwert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist eine Halbzeit mit. Mein Name ist Wolf Fuß, Ossi Ostendorf ist arg gebeutelt und schwer derangiert von der deutschen Fußballnationalmannschaft zurückgekehrt. Aus Leipzig und Sevilla war ja am heimischen Fernseher.
Sevilla war von der Couch, ja. Schönen guten Abend auch zusammen.
Oder ja. Guten Morgen. Oder guten Morgen. Guten Tag. Oder hallo, liebe Langschläfer, liebe Frühaufsteher. Endlich haben wir mal alle zusammen.
Ja, auch in dieser Woche wird es eine neue Uhrzeit geben, Wolf, eine Premiere sozusagen.
Ja, wir gehen auf 18 Uhr und zwar auf Donnerstag 18 Uhr. Es ist eine gute Zeit.
Es gibt quasi, jetzt muss ich rechnen, 6, 8, 12 Stunden mehr. Früher könnt ihr uns quasi hören. Das ist eine mega Nachricht, glaube ich. Wir haben auf vielfachem Wunsch sind wir auf Donnerstagabend gegangen. Also sind wir jetzt schon 48 Stunden quasi nach dem Debakel, historischen Debakel der Nationalmannschaft in Sevilla und unter den 7,23 Millionen Leuten, die das Spiel verfolgt haben, war ich auf dem Sofa. Und der geschätzte Kollege Wolf Fuß.
Ich auch. Hier, Lafer, Lichter, Lecker, kam nicht. Bares für Rares. Es ist Bares für Rares, kam nicht. Die Tatorte hatte ich alle gesehen. Nein, tatsächlich, ich habe ganz gezielt mir die Nationalmannschaft angeguckt.
Hast du ein gutes Spiel rausgesucht?
Muss ich sagen, das richtige Spiel. Das richtige Spiel. Und Gott sei Dank habe ich es gesehen. Weil das gehört zum... Wie soll man sagen, sportjournalistischen Grundrüstzeug für die nächsten Wochen und Monate. Also das ist ein Spiel, das man gesehen haben sollte, weil es eine historische Tragweite hat. Ich denke, da über- oder untertreibt man nicht.
Wir haben gestern Abend kurz getickert, da hast du schon ein paar Sprüche losgelassen, dass du mal wieder einschaltest. Und
ich habe, also, weißt du, was mich neugierig gemacht hat? Es kam den ganzen Tag über, wurden Zitate gefeatured von vielen Agenturen, aber auch eben vom DFB, wo es eben drum ging, hier Endspiel und heute geht's um alles. Und ich hatte mir fest vorgenommen, dich zu fragen, was es denn dafür gibt, wenn man
da schon mal, da hast du diese Gruppe in der Nations League. Erinnerst du dich noch? Den Nations League Sieg.
Ja, der Nations League, es wäre um den Nations League Sieg gegangen oder anders formuliert noch weitere drömmelige Spiele, für die sich keiner interessiert. Und am Ende steht ein Pokal, für den sich keiner interessiert und man qualifiziert sich automatisch für irgendwas. Gibt es da nicht noch ein Gustelstückchen dazu?
Nur wenn du den Joker ziehen musst sozusagen. Also wenn du dich nicht für die EM qualifizierst, hättest du als Nations League Sieger eine Option, sozusagen in die EM-Quali zu rutschen.
Ja, mit der U23 automatisch für die Olympischen Spiele in 30 Jahren.
Aber nur in grünen Trikots. Nur im grünen Trikot, so bei Regen. Ja.
Nein, also und dann ist es Endspiel, habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt heute Abend ein Endspiel ist, dann lasse ich mich leiten von der Werbung.
Und wann hattest du das erste Mal Gänsehaut? Und
habe eingeschaltet, ich weiß nicht, nach 3 oder 4 Minuten und dachte schon, Oh, das könnte heute aber problematisch werden.
Ja, es lief von Anfang an nicht so cremig, muss man sagen. Nee, nach fünf Minuten hätte es schon einen Elfer geben können für Spanien, wobei ich der Meinung bin, dass es kein Foul war. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz spielentscheidend gewesen, die Szene. Zumal es keine Elfmeter gab. Und kurze Zeit später klingelte es zum ersten Mal. Und man hatte eigentlich nie, wirklich nie den Eindruck, dass Deutschland überhaupt auf dem Platz war. Es war wirklich der viel zitierte Klassenunterschied. Und in der Form für mich zumindest nicht zu erwarten gewesen. Ich war bei den letzten Länderspielen ja immer dabei und muss sagen, dass die letzte Entwicklung vernünftig war. Ich würde es jetzt auch nicht übertreiben, aber es war in Ordnung. Es haben sich ein paar junge Spieler aufgedrängt, oder nicht mal zwingend jung, aber ein paar neue Spieler aufgedrängt. Philipp Max hat zweimal hervorragend gespielt. Florian Neuhaus hatte zwei gute Auftritte. Robin Koch, der jetzt zwar schon mal dabei war, aber jetzt noch wieder von Anfang an gespielt hat und so weiter. Also es war vieles dabei, was echt Spaß gemacht hat, auch ein gutes Spiel gegen die Ukraine. Aber jetzt hat's, also wir haben davor geschrieben von einer Reifeprüfung in Spanien und ich würde sagen, da ist die Mannschaft, Manuel Neuer vielleicht mal ausgeklammert, krachend durchgefallen.
Ja, das sehe ich, würde ich genauso unterschreiben. Ich würde es auch ein bisschen in Relation setzen gegen die Gegner, die es gab in den letzten Wochen und Monaten. Ich finde strafmildernd. Wir hatten ja auch ein kleines Kolumnengewitter für Sportbuzzer und die angeschlossenen Printmedien, wo wir versucht haben, das so ein Stück weit zum Ausdruck zu bringen. Strafmildernd wirkt sich mit Sicherheit im Moment die aktuelle Situation aus. Ja. Wo auch der Bundestrainer eben sehr genau darauf achten muss, was ihm die Vereinstrainer oder die Vereine eben vorgeben. Stichwort Belastungssteuerung. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, bei den Spaniern ist es ja genauso, was möglich ist, wenn ein klares System oder klare Systeme implementiert sind und dazu eben hochqualifiziertes Personal das willens und in der Lage ist, diese Systeme auszufüllen. Und unabhängig davon, ob jetzt der erste, zweite oder dritte Stürmer spielt oder eben hinten in der Innenverteidigung Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 3. Also die haben halt einfach einen Stamm von 30 Leuten und die kannst du im Prinzip bringen und alle wissen, was der jeweils andere und was der Nebenmann tut. Und das geht uns im Moment, also unserer Nationalmannschaft, im Moment komplett ab.
Ich glaube, dass du mit der Beobachtung total recht hast, gerade was die Spanier betrifft. Jetzt ist es so, das muss man fairerweise dann auch sagen, dass du von den letzten Spielen relativ wenig gesehen hast, wo sich im Prinzip schon eine rauskristallisiert hat, dass auch die zweite Garde, sage ich mal, durchaus in der Lage ist, Fußball zu spielen. Nur die Frage ist, bis zu welchem Niveau? Und die Frage ist, wo sind dann in so einem Moment, wo es dann auch mal Rückschläge gibt oder wo man vielleicht droht, auseinanderzubrechen, wo sind dann wirklich die Leute? Und das fand ich am auffälligsten. Das war nach der Übertragung auch nochmal ein ausführliches Thema. Wo ist da die Kommunikation gewesen? Wo sind die Führungsspieler gewesen? Wo ist jemand, der mal dazwischen fegt, der im Mittelfeld dann auch mal dazwischen haut oder der auch über die Außenmikrofone mal zu hören war? Also du hast nur die Spanier gehört. Aktuell kriegt man ja jedes Wort nahezu mit. Und das finde ich wirklich alarmierend, weil du hast wirklich gemerkt, ohne...
Man hat nicht alles verstanden, aber es wurde viel Spanisch.
Genau. Und ich vermute, dass es nicht Toni Kroos war, der auf Spanisch parliert hat, auch wenn er es sicher könnte. Aber Manuel Neuer, der Einzige, der auch halbwegs seine Leistung gebracht hat, ist da im Tor als Kapitän irgendwie, kann er nicht so einen Einfluss nehmen. Im Mittelfeld hast du mit Gündogan und Kroos zwei Spieler in der Zentrale, die jetzt nicht dafür bekannt sind, den Lautsprecher zu machen auf dem Platz und leider auch nicht in der Lage scheinen, eine Mannschaft dann nochmal aufzurichten. Und da fehlt dann natürlich schon Kimmich. Ich würde es jetzt nicht nur an ihm festmachen. Sondern es ist halt eher ein Trend, der sich abzeichnet. Und da stellt sich, daraus resultiert natürlich wieder die Frage aller Fragen. Manche kommen sich schon zu den Ohren raus, aber auch ich bin heute zurückgekrebst, Wolf. Tue ich nicht oft, wie du weißt. Ja. Aber wir haben auch im Podcast da schon oft drüber gesprochen. Ich war immer eher der Meinung, dass es richtig war, von Jogi Löw die drei auszusortieren und auch daran festzuhalten, egal wie gut sie gerade mit ihren Clubs spielen oder auch nicht. Aber nach dem gestrigen Spiel muss ich sagen, okay, jetzt wäre es vielleicht doch richtig, als Bundestrainer diese Rolle rückwärts zu machen, weil die Mannschaft braucht offenbar Halt und Spieler, an denen sie sich aufrichten kann. Und das sind die drei unbestritten.
Ja, es fehlt tatsächlich eine Führungsspielerstruktur.
Ja.
Und das ist eine hausgemachte Problematik, weil eigentlich war ja der Plan, diesen neuen Stamm an Führungsspielern oder Leitwölfen oder wie, ich mag diese Diskussion eigentlich gar nicht, aber im Moment muss
Leitwolf
man...
Leitwolf also, ist ja auch...
Ja, oh, ja. Ein schöner Witz.
Komisch.
War gut, hat mir gut gefallen. Ich mag diese so Leitfiguren oder so, das ist so, wenn die Altvorderen anfangen zu analysieren, dann fehlt da der Führungsspieler und da die Führungspersönlichkeit. Aber was du gestern halt wirklich gesehen hast, ist, es hat Struktur gefehlt. Also es hat einfach Halt gefehlt. Und das kann man an einzelnen Spielern festmachen, die eben nicht so breitbeinig über den Platz gegangen sind, wie man es gebraucht hätte. Das kann man aber auch an Leitplanken, die trainerseitig vorgegeben werden, festmachen, die in dem Fall einfach gefehlt haben, weil das war ein ganz wildes Geschaukel.
Hast du den Eindruck gehabt, dass es mit der Viererkette auch zu tun hat, oder ist das Quatsch?
Man kann jetzt alles kritisieren und man hat irgendwo mit allem recht. Also Viererkette, drei, ich glaube, das ist gestern kein, wir hätten auch mit der Elferkette spielen können und es hätte keinen Unterschied gemacht. Und das ist das, was ich meine. Also natürlich fehlten drei, vier Leute, die einfach lautstark der Mannschaft Halt gegeben hat. Aber ich fand, die deutsche Nationalmannschaft hatte jetzt auch keinerlei Orientierung auf dem Platz. Also das wirkte weitestgehend planlos. Das waren jetzt von Manuel Neuer abgesehen 11 Mann mit Fragezeichen über dem Kopf. Und bei Toni Kroos hatte ich immer das Gefühl, er wusste gar nicht, wen soll ich denn jetzt anspielen. Ich will niemanden überfordern. So. Also das ist eine
ganz Aber es standen skurrile, ja nicht nur 17-Jährige auf dem Platz, ne? Also ich meine.
Nein, eben. Also ja. das meine ich. Also und du hast natürlich auch mit Leuten zu tun, die also hochqualifiziertes Personal, die auch teilweise das Klavier tragen in den Vereinen. Ne? Also warum sollten sie das in der Nationalmannschaft nicht tun? Deshalb finde ich, so eine Führungsspieler-Diskussion hat etwas Veraltetes. Ich glaube, grundsätzlich geht es einfach darum, dass dieser Gesamtkomplex als Mannschaft, diesem Gesamtkomplex Mannschaft, der Halt gefehlt hat. Weil was du bei den Spaniern super beobachten konntest, war Ramos raus, neuer Innenverteidiger rein, kein Problem, es läuft so weiter wie bisher. Da mag es individuelle Unterschiede geben in der Qualität, aber es weiß jeder, was zu tun ist. Jeder kennt die Abstände, jeder hält die Abstände. Das ist einfach ein in sich stimmiges und sehr feingeistig komponiertes Ensemble.
Andererseits musst du sagen, dass natürlich...
Bei uns war ja. Wir machen mal ein bisschen Feierabendkick und dann lassen wir uns mal schön die Wurst versohlen und fahren dann wieder nach Hause und wundern uns, dass es halt 6 Stück gibt.
So. Das war ja vielleicht auch eine taktische Meisterleistung zu sagen, pass mal auf, da im Oktober 2021 nochmal so ein schwindiges Turnier spielen zu müssen, lass mal abschenken, das Ding. So, ja. Dann, das wäre zumindest die einzig plausible Erklärung für den Auftritt.
Ja, lass uns auch die Erwartungshaltung hinsichtlich der Europameisterschaft nächstes Jahr nicht zu groß werden. Also lass uns mal mit einem schönen Gong in die Winterpause gehen. Da ist alles geerdet und jeder freut sich, wenn wir in der Gruppe ein Spiel gewinnen. Also das ist ja das Copyright auf diese Form der Taktik, Sepp Herberger 54.
Genau, und der hat 3-8 verloren. Das war zwischenzeitlich, also 5-0 stand, war das die höchste Niederlage. Am Ende war die höchste Niederlage 1931, 0-6, das letzte Mal in dieser Form gegen Österreich. Damals noch Reichstrainer Otto Nerz. Gott hab ihn selig. Ja. Er durfte übrigens, wir haben mal nachgeguckt, er durfte auch weiterhin im Amt bleiben, wie Jogi Löw auch. Also die Führungsriege hat sich ja heute nach der Zwischenlandung in München nochmal kurz zusammengehockt, eine halbe Stunde, wobei ich sage, da wäre ich gern dabei gewesen. Ob das jetzt tatsächlich ein Krisengipfel war, wie er hier und da zitiert wurde, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil das Ergebnis stand ja schon vorher fest. Also ich glaube, gestern Abend, wer die Aussagen gesehen hat, ich fand es ganz gut, wie Oliver Bierhoff und auch Löw und Neuer sich hingestellt haben und zumindest nicht versucht haben, auch nur ansatzweise da irgendwas schön zu reden, sondern sie haben zumindest gesagt, pass mal auf, das war heute wirklich von A bis Z eine Katastrophe, es war ein rabenschwarzer Tag, darf nicht passieren, aber wir können uns jetzt auch nicht einbuddeln und ja.
Also ich bin auch, also es ist glaube ich auch einfacher für jemanden, der in sportlicher Verantwortung steht, mit einem Ergebnis umzugehen, wo einfach alles nur noch besser werden kann. Also wenn du jetzt 3-0 verlierst und sagst, boah, das hätte aber auch 6-0 ausgehen können, ja, aber wir haben natürlich schon auch Phasen drin gehabt im Spiel, wo man, und wenn er den macht, dann, und jetzt lass den, weiß ich, Sané an die Latte, ne, lass den mal reingehen.
Gnabry.
So, dann ja. Gnabry an die Latte, lass den mal reingehen. Dass du überhaupt nicht in so eine Diskussionssituation reinkommst, sondern halt weißt, okay, das war Schrott von Alpha bis Omega. Und das ist jetzt, und jetzt muss diese Mannschaft und muss aber auch der Trainerstab auferstehen und Entscheidungen hinterfragen. Also wenn wir darüber reden wollen, ist er noch der richtige Mann. Jogi Löw sehe ich jetzt, also würde ich jetzt einen Trainerwechsel als puren Aktionismus sehen.
Ja, definitiv. Aus welchen Gründen? Also ja, aus vielen Gründen, oder?
Ja, absolut. Also ich bin der Meinung, dass man hätte 2018 handeln müssen. Ich kann das sagen, weil ich es auch in den Podcasts vorher schon gesagt habe. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Wenn ich jetzt vom Vereinstrainerwesen ausgehe, da hätte so ein Aus wie das der Nationalmannschaft bei der WM 2018 hätte personelle Konsequenzen nach sich gezogen, ganz sicher. Wenn man sich aber entscheidet, dass man einen Neuaufbau mit diesem Trainer macht und diesen Neuaufbau unterstützt, dann kannst du nicht nach anderthalb Jahren sagen, so, und jetzt für das letzte halbe Jahr bis zum großen Turnier darf dann ein anderer wursteln.
Von dem drei Monate Pause sind, ne?
Genau, also der hat jetzt erstmal 3 Monate Pause, dann hat er 5 Spiele sind's, oder?
Insgesamt. Ja, 3 im März.
Und dann hat er Europameisterschaft.
Ja, genau.
Also, ja, wobei anderthalb stimmt nicht, ne? Es sind dann 2,5. Ja.
Nein, es ist jetzt erstmal Pause.
Nein, ich meine 2,5 Jahre hat Jogi Löw gewirkt und ja, versucht, einen Umbruch zu forcieren.
Ja, richtig.
Ja. Also das wäre purer Aktionismus.
Nur ich hab letztens mal so zu den 2,5 Jahren, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Ich hatte ja kürzlich schon mal erwähnt, großes Interview mit Löw, und da hat er extremst oft betont, dass er nach der WM im Zuge der Aufarbeitung dann eine Studie mal in Auftrag gegeben hätte. Studie klingt jetzt vielleicht ein bisschen größer, als es ist, aber sie haben mal nachgeschaut, oder er hat mal nachschauen lassen, wie lange denn die anderen Nationen gebraucht haben, die ja alle solche Täler schon hinter sich haben. Ich sage jetzt mal Spanien, Holland, Italien, Frankreich, England, die große Turniere verpasst haben, was Deutschland zum Glück bislang noch nicht passiert ist. Und das war im Schnitt, sagt er, waren das 4, 5, 6 Jahre, die Mannschaft gebraucht hat, um wieder da zu sein, wo sie vorher sind. Von daher gebe ich ihm recht, sind jetzt 2,5 Jahre, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht furchtbar viel, wenn du bei der EM einfach eine Truppe hast, mit der du auch zumindest unter die letzten 4 kommen kannst.
Ja.
Und da bin ich dabei, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, die hast du auch nach wie vor. Die hast du unabhängig von diesem Spiel gestern. Ist die Mannschaft in Top-Besetzung durchaus in der Lage, unter den besten 4 in Europa mitzuspielen? Da bin ich fest von überzeugt.
Absolut, absolut. Also es ist ja auch genug individuelle Klasse ist ja da.
Genau.
Das muss man sagen. Und man muss alles in Relation setzen zur aktuellen Zeit. Weil das, was halt im Moment passiert, ist einzigartig. Und Jogi Löw ist in engem Austausch mit den Vereinstrainern, die ihm alle sagen, bitte nicht 3x90 Minuten. Bitte der, wenn es irgendwie geht, der kommt gerade aus einer Verletzung, ich brauche den am Wochenende. So. Also ich glaube nicht, dass sie in Gladbach vor lauter Freude einen Hut hochgeworfen haben, als sie gehört haben, dass die Jonas Hofmann Muskelbündelriss jetzt erstmal ausfällt. So. Also, und obwohl sie sich darüber gefreut haben, dass der Hofmann Nationalspieler wird. Ne? Absolut. Also, das ist einfach eine total schwierige Gemengelage. Und wenn du dich in einer Umbruchssituation befindest, und die deutsche Mannschaft befindet sich nach wie vor in der Umbruchssituation, dann schlägt eine derartige Krisensituation, die es in der Gesellschaft und auf der Welt und eben dadurch auch im Fußball gibt, noch ein bisschen stärker zu Buche, als es normalerweise tun würde.
Absolut. Jetzt haben wir gehört von dem Treffen, was es kurz nach der Landung gab. Danach wurde entschieden, Jogi Löw darf auf jeden Fall weitermachen. Wenig überraschend. Ja. Auch ja. Er ist kein Typ, der da die Flinte ins Korn schmeißt und sagt, so, leck mich alle am Arsch. Sicherlich kein guter Zeitpunkt, auch um abzutreten.
Wenn ich kurz reingrätschen darf, so desillusioniert und so fassungslos habe ich den, glaube ich, noch nie gesehen.
Ja, es war vergleichbar mit dem Südkorea-Spiel bei der WM.
Ja, stimmt.
Aber du hast recht, er war leer. Ne? Er war wirklich fassungslos, trifft es am besten. Also er wusste gar nicht, was er da überhaupt noch erzählen sollte zu diesem Kick. Er war leer, wirkte ratlos, hat auch während des Spiels ja da kaum Einfluss mehr genommen. Aber eben, man wird weitermachen mit ihm. Ich glaube, dass es mit Sicherheit auch ein Grund ist, den wir auch 2018 schon mal hatten, so richtig Alternativen sind nicht da. Lass uns mal ein bisschen über die Namen spazieren. Ich meine, ganz Deutschland wird wahrscheinlich jubeln, wenn Jürgen Klopp irgendwann mal auf der Bank, der auf der deutschen Bank Platz nehmen würde. Aber das ist halt echt weit weg, das muss man einfach mal so sagen.
Ja. Also Jürgen Klopp ist, würde ich fast sagen, für die nächsten 10 Jahre sehr wahrscheinlich unrealistisch. Ich glaube, dass er sich es irgendwann vorstellen kann. Aber der macht jetzt, bei Liverpool, glaube ich, läuft der Vertrag bis 24. Ja. Danach hat er gesagt, macht er auf jeden Fall ein Jahr Pause. So, 25. Und dann wird man sehen, was dann passiert. Also, dann ist er Mitte 50 vom Gefühl her, naja, Mitte, ja, Ende 50 dann, ja, ja. Ja, vielleicht ist dann der Zeitpunkt.
Also sowohl für aktuell wie auch nach der EM ist es nahezu ausgeschlossen, würde ich mal sagen, Jürgen Klopp. Ja. Hansi Flick würde ich ähnlich sehen. Da gab es jetzt irgendwie mal ein paar Geschichtchen, die meinten, er könnte das ja auch in Doppelfunktion machen. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. Dann können wir weiter spazieren. Thomas Tuchel ist vielleicht jemand, der nach der EM vielleicht ein Thema werden könnte, wenn wir davon ausgehen, dass sein Vertrag bei Paris nicht verlängert wird oder dass er ihn nicht verlängert. Da wird man beim DFB sicherlich ganz genau drauf achten, was da in Paris passiert. Aber auch er aktuell nicht verfügbar. Matthias Sammer wäre noch ein Name, der mir einfallen würde. DFB-Vergangenheit, exzellenten Ruf auch als Trainer. Aber der hat halt festgelegt, dass er sich so eine Mammutaufgabe auch aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr antun will und wird. Scheidet auch aus. Bleiben zwei Namen, die jetzt möglicherweise verfügbar gewesen wären, ist Stefan Kuntz, wäre die interne Lösung, der einen guten Job bei der U21 macht, ohne Frage. Ob man ihm aber intern das schon zutraut, wage ich wiederum zu bezweifeln. Und zu guter Letzt auch jemand, den du sehr gut kennst, Ralf Rangnick.
Das ist der Name. Also das ist, wenn es um eine Spontan-Nachfolge gegangen wäre, wäre das der Name. Absolut. Und ich glaube, dass Ralf Rangnick das auch A machen würde, B auch machen könnte. Also der könnte es auch inhaltlich füllen. Und das wäre, meiner Meinung nach, wäre das eine Top-Besetzung. Auch wenn du möglicherweise nächsten Sommer reagieren willst, / musst, sollst, darfst, kannst.
Die Frage ist, ob es möglicherweise auch schon damit zu tun hat, dass Rangnick vielleicht wusste, so nach dem Motto, halt dich mal bereit. Wer weiß, was demnächst passiert, spätestens nach der EM, und deshalb zuletzt das eine oder andere Engagement ausgeschlagen hat. Vielleicht ist es aber auch, hat es damit auch gar nichts zu tun. Ja. Bei Rangnick stelle ich mir die Frage, ob er tatsächlich zu diesem Verband der ja so schon voller Eitelkeiten ist und Leute, die Platzhirschen, die Ellbogen ausfahren. Er ist natürlich jemand, der, wenn er kommt, dann auch die volle Macht haben will. Und er lässt sich damit sicher nicht von Olli Bierhoff oder von Fritz Keller oder von wem auch sonst beim DFB reinquatschen, sondern wenn er kommt, dann ist er der Boss und zwar von allem.
Ja, klar.
Und das könnte wiederum problematisch werden, glaube ich. Also da ist so jemand wie Bierhoff, hat dann, glaube ich, eher so einen Löw an seiner Seite als einen Rangnick, wo er weiß, der ist wahrscheinlich auch menschlich nicht immer ganz einfach. Und in der Zusammenarbeit.
Nur auch dafür wäre es gut. Also weil du müsstest ja dann auch die Grundstrukturen müsstest du überdenken. Und es geht ja nur über einen starken Trainer. Also das ist ja, es steht ja außer Frage. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass der Trainer ein Erfüllungsgehilfe des Verbandes ist. So, das kann ja nicht sein. Sondern es muss ja einer sein mit klaren Vorstellungen. Und auch deshalb könnte ich mir Ralf Rangnick gut vorstellen. Weil sehr gutes Auge für Nachwuchsspieler. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihm vielleicht diese tägliche Trainerarbeit auch eher... schwer zu sagen.
Na, also, ich glaube schon.
Es könnte sein, dass er vielleicht vor der täglichen Trainerarbeit so ein bisschen zurückschreckt, aber dass er ja die Nähe zum Trainingsplatz, auch wenn er ein reiner Funktionär war, immer wieder gesucht hat und immer wieder sich auch für Taktik interessiert hat und für Entwicklungen von einzelnen Spielern interessiert hat, einer mit einem strategischen Blick.
Und hat auch diese Burnout-Geschichte hinter sich, ne?
Also ja, aber da wäre, glaube ich, so ein Posten der Nationalmannschaft wäre, der Cheftrainer-Posten der Nationalmannschaft wäre genau das Richtige, weil es alle seine Qualitäten und auch Wünsche sehr gut vereinen würde.
Ich hoffe, dass Jogi Löw nicht den Fehler macht und sich wie im Winter vor 2 Jahren jetzt 4 Monate komplett verabschiedet und im Winterschlaf verfällt und dann irgendwann im März wieder auftaucht, wenn es ums Aufgebot geht. Weil ich glaube, das wäre ein Fehler. Also ich glaube, du musst dich jetzt halt auch zeigen, gerade wo im Winter durchgespielt wird. Er muss präsenter sein in den Bundesliga-Stadien. Er muss vielleicht hier und da mal auch mehr wieder in die Medien, in die Öffentlichkeit, dass man zumindest da draußen auch das Gefühl hat, dem ist das nicht egal. Und der hat sich jetzt nicht hingelegt bis März, sondern der verfolgt das schon weiter sehr genau, trifft sich mit den Spielern, guckt die Spiele, soweit das aktuell möglich ist. Also das wäre so mein Rat, den ich da mitgeben würde. Also das
klar, und er muss zu 100% seine Arbeitsweise hinterfragen. Also er muss auch seine Entscheidungen hinterfragen. Und das gehört zu einer kritischen Aufarbeitung, finde ich, mit dazu. Also einfach festzustellen, wir haben es jetzt 2 Jahre lang versucht, ohne Boateng und ohne Müller und ohne Hummels. Aber die drei haben eine derartige Ausnahmeposition im deutschen Fußball. Und das haben sie, dass ich jetzt doch zu dem Schluss komme, dass ich mit den dreien besser fahre als ohne die drei.
Und also das kann ja auch ein Zeichen von Stärke sein, oder?
Finde ich auch. Also es ist ja kein Zeichen von, ich finde nicht, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, sondern ganz im Gegenteil. Er hat eine Entscheidung getroffen, er hat gesagt, das gilt. Das gilt bis auf Weiteres und solange nicht Blumen und Zinnteller übergeben sind, ist die Karriere in der Nationalmannschaft noch nicht offiziell beendet. Und dann, finde ich, kann man zurückkehren und kann dann vielleicht auch im Sommer dann zu dem Schluss kommen, dass es dann vielleicht auch die falsche Entscheidung war, aber dann steht er ja dazu.
Hast es zumindest probiert, ja. Und ich bin auch der Meinung, dass du, das war jetzt auch die Frage, die viele gestellt haben, ja, ob sie sich da nicht vertun würden oder das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, wenn Jogi sich jetzt entscheidet und geht auf die zu und die sagen, nee, das kann ich mir bei allen drei nicht vorstellen. Also natürlich waren die damals hart enttäuscht. Ich glaube, der eine noch mehr als der andere. Auch ob der Vorgehensweise, die sicherlich nicht jedem gefallen hat. Aber nichtsdestotrotz sind sie, glaube ich, alle noch stolze Nationalspieler und Weltmeister, die, wenn Löw ankäme und sagen würde, pass auf Jungs, ich brauche euch, Deutschland braucht euch für die EM, dann würden sowohl Hummels als auch Müller und Boateng, glaube ich, sofort Gewehr bei Fuß stehen und sagen, okay, Trainer, dann bin ich nochmal dabei. Also würde mich jetzt wundern.
Ja, also sowas in so einer Situation, das würde man ja vorher abklären. Also du läufst ja da nicht ins offene Messer. Du sagst ja nicht, ich würde sie wieder nominieren und fragst dann an. Sondern du weißt vorher, ob sie, also wie sie einer Nominierungen gegenüberstehen.
Klar, aber es sickert natürlich immer durch. Ne?
Wenn dann findet man einen Weg, glaube ich, dass beide Seiten oder alle Seiten ohne Gesichtsverlust aus der Nummer rauskommen. Ja.
Ich bin gespannt. Also es wird spannend bleiben. Wie ist deine Meinung zu Entschuldigung, jetzt hab ich mich gerade hart verschluckt.
Ja. Hat man schon mal trinken, einen Schluck.
So, jetzt habe ich einen Schluck. Jetzt habe ich einen Schluck getrunken. Schon eine schöne Schorle. Saftschorle habe ich mir.
Ja, das hat man auch mal. Das ist ja, wir nehmen auf abends, ne? Wir nehmen abends auf. Es sind keine Außenrumgeräusche. Der Rabe ist nicht da. Es kommt keine Müllabfuhr.
Null. Und der Pizzamann, ist auch schon weg.
Ja. Wirklich, der Postmann, der immer klingelt und mir meine Pakete mit Schuhen bringt, ist klingeln heute nicht.
Der Hausmeister der Tennishallen.
Die Handwerker sind schon los. Der Platzwart von den Tennishallen ist fast gespenstisch. Also ich freue mich, dass du jetzt mal wenigstens gehustet hast. Es hat so eine menschliche Regung. Also, das zeigt mir, das ist ein Gespräch, das mitten im Leben stattfindet.
Ich wollte das so ein bisschen auflockern, auch die ganze Atmosphäre.
Ja, finde ich auch.
Und
ich gut.
Ich
habe übrigens im letzten Monat Tennis gespielt, nur um das nochmal zu sagen.
Schon wieder?
Ja, ich hab gespielt und ich bin in einer Ausnahmeform. Also sei froh, dass du mir im Moment nicht vor die Flinte kommst.
Ich zitter am ganzen Körper.
Wie Espenlaub.
Ich bestehe aus einer einzigen Gänsepelle. Oder Hühnerhaut, wie man in der Schweiz immer gesagt hat. Das fand ich sehr lustig. Hühnerhut. Jetzt kommen bestimmt wieder irgendwelche Schweizer Hörer, die sagen, nee, das ist falsch. Apropos Schweizer Hörer, ne? Es hat sich ein Kollege gemeldet aus Südafrika.
Ja.
Der behauptet, die Jungs aus Mali seien nicht die weit entferntesten Zuhörer, sondern Südafrika sei deutlich weiter weg. Jetzt habe ich das tatsächlich noch nicht gecheckt von der Einschätzung her.
Ja.
Hat er wahrscheinlich recht. Er wird es überprüft haben, nehme ich an.
Nehme ich auch an. Ich glaube, das ist mit dem Geodreieck, saß er an seinem Dirke-Weltatlas und hat es dann hochgerechnet. Ich würde mich viel mehr freuen, wenn wir aus Südafrika mal ein Intro bekämen. Ne? Ja. Das würde mich freuen.
Das wäre mal was.
Und da sind die Jungs aus Mali immer noch die am weitesten entfernt sind.
Exakt.
Was gibt's Neues vom Eisvogel? Eisvogel ist Fünfter. Ne? Ich hab mal einen Zwischenstand rausgegeben, hat die Amsel kassiert. Ne?
Er hat die Amsel kassiert und er rückt immer weiter nach vorne. Und ich glaube,
ich muss ja sagen, nee, der war sogar mal Vierter, ne? So war es nämlich. Der Eisvogel war zwischenzeitlich mal Vierter.
Er springt auf jeden Fall.
Ja, also da ist aber die Feldlerche hat auch eine starke Crowd hinter sich.
Ich glaube, die wird in einem anderen Podcast wird die immer beworben.
Weißt du, was ich glaube, was ein großer Vorteil der Feldlerche ist? Sie ist gefährdet.
Die ist gefährdet, ja. Das ist mir sowieso aufgefallen.
Und damit macht die Feldlerche Politik, glaube ich, und versucht unseren ungefährdeten Eisvogel da so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja, guck mal, also ich meine, der Goldregenpfeifer ist auch gefährdet. Der ist auch gefährdet. Zwei. Ja, das ist
währenddessen die ungefährdete Stadttaube einsam ihre Kreise zieht. Es gibt in meinem neuen Buch Geisterball gibt es ein Kapitel über und mit Tauben.
Also wenn du denen schon ein Kapitel widmest, Wolf, ne? Dann,
es heißt nicht irgendwie Taube oder so, die Taube oder die Stadttaube.
Aber ich finde, du kannst aber keine anderen Vögel...
Die Tauben werden thematisiert.
Aber ja, Wolf, du kannst keine anderen Vögel neben dem Eisvogel haben, das finde ich.
Ja, das stimmt, aber ich bin natürlich davon ausgegangen, dass das Buch erscheint Anfang Dezember. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass da der Eisvogel längst mit weitem Abstand führt. Wenn ich das jetzt gewusst hätte, ich halte die Druckmaschinen nochmal an und für die dann zweite und dritte Auflage ändere ich es.
Das ist auch das Mindeste, finde ich, was du tun kannst. Also da stehst du tief in der Pflicht, finde ich. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wir diskutieren ja auch immer über den Einsatz unserer Mikrofone hier und gucken vorher immer, nachdem es einmal zwischendurch uns einen Absturz hingelegt hat, gucken wir immer, vor der Aufnahme, wie viele Balken wir noch haben.
Ja.
Und Wolf ist eingestiegen mit 2 Balken heute. Ich hatte vorgesorgt und habe 2 neue Batterien eingesetzt, die ich aus der Fernbedienung, auch aus unserer Fernbedienung vom Fernseher weggenommen habe und eine elendige Diskussion mit meiner Frau hatte, warum ich jetzt diese Batterien brauche für die Aufnahme. Und ich sagte, gut, dann nehmen wir halt nicht auf, damit die scheiß Fernbedienung hier liegen bleibt. Es war wohlgemerkt die Hauptfernbedienung, also die du nur machst zum An- und Ausmachen. Also ich habe
also
da
sie
ja
muss
noch
keinen Meter gehen.
Genau.
Deshalb.
Ja, so. Das möchte ich auch nochmal betonen. Also
weiß ich nicht, wie man so zart beseitet sein kann. Also das verstehe ich. Weißt du, was mein Problem ist? Ich habe nur noch ein Steinchen. Und das macht mir immer ein bisschen Angst.
Das könnte eng werden. Aber wir müssen jetzt einmal eine kurze Pause machen, weil wir in die Werbung gehen.
Werbung.
Deine Versicherungen digital managen und Geld sparen mit Clark. Ossi, ein treuer Freund unseres Podcasts. Clark.
Alles Clark, Wolf?
Ja, soweit ich es beurteilen kann, alles Clark.
Es gibt
einen Black Friday Deal, ne?
Das ist mega.
Das wollen wir noch dazu sagen. Später dazu mehr. Du wolltest was sagen, Ossi.
Ja, ich wollte sagen, ich meine, du kennst es, du bist auch Besitzer mehrerer Tennishallen, unter anderem, da passiert schnell mal, dass ein Ball durch die Scheibe rumst oder sich einer die Haxen bricht, wenn er übers Netz stolpert. Ich kenne das Gleiche für die Zukunft, brauche ich diverse Versicherungen, ich werde bald ein Haus besitzen, meine ich natürlich. Und auch da kann schnell passieren, dass irgendwas schiefläuft, Wasserschaden und so weiter und so fort. Und dafür ist Clark einfach perfekt.
Ja, absolut. Also Clark bringt Ordnung in das Versicherungschaos und macht Versicherungen einfach. Mit Clark kannst du deine Versicherungen digital mit deinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten. Alles auf deinem Handy. Du registrierst dich in der App oder über die Website. Gibst an, welche Versicherungen du bereits hast. Es gibt keinen Papierkram. Alles übersichtlich und digital. Dazu gibt es hilfreiche Tipps, wie du zum Beispiel auch Geld durch einen Tarifwechsel sparen kannst. Alles kostenlos und vollkommen unabhängig von den einzelnen Anbietern. Wenn du Fragen hast oder eine persönliche Beratung brauchst, die Clark-Versicherungsexperten stehen dir jederzeit zur Verfügung per Telefon, E-Mail oder im Chat ohne Wartezeit.
Gänsehaut.
Ja, Gänsehaut.
Genau. Und es kommt noch besser.
Und es gibt noch ein Schnäpschen obendrauf jetzt zum Black Friday.
Und zwar?
Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach Clark-App runterladen und direkt auf die Website gehen. Oder direkt auf die Website gehen. Und mit dem Gutscheincode Halbzeit gibt es bis zu 30 Euro bei Amazon.
Besser geht
von
nicht mehr.
Von Clark. Besser geht nicht.
Clark.de oder goclark.at für unsere Freunde in Österreich. Alles weitere in den Shownotes. Werbung Ende.
Da sind wir wieder bei einer Halbzeit mit Wolf. Bist du noch da oder hat dir das Steinchen schon
Tage? Ich bin da. Ich meine, dieses Steinchen hält sich wacker.
Wir haben am Wochenende in der Bundesliga nach dem historischen Ereignis von Sevilla wird es möglicherweise auch in der Bundesliga zu einem historischen Moment kommen, nämlich im Berliner Olympiastadion, wo eines oder vielleicht das größte Talent des deutschen Fußballs aktuell seine Premiere feiern könnte für Borussia Dortmund. Youssoufa Moukoko.
Ja.
Wir haben auch schon mal das eine oder andere Mal hier über ihn gesprochen. Wie kann man auch an ihm vorbeikommen? Der Junge wird am Freitag 16 Jahre alt. An dieser Stelle ganz herzlichen Glückwunsch.
Ja, ist ein, ganz auch ein treuer Hörer dieses Podcasts, wie ich weiß.
Ist er, oder?
Klar.
Ja, also ich glaube, in Dortmund...
Es ist überraschend, wie viele aus der Bundesliga uns hören.
Was heißt denn hier überraschend?
Naja, schon. So zwei halbverhagelte...
Ja. Aber dich kennt man ja aus der Bundesliga auch.
Ja, natürlich, das macht es ja nicht besser.
Ja, also der Junge wird 16 Jahre alt und darf am Samstag das erste Mal auflaufen. Jetzt ist Erling Haaland wohl doch spielberechtigt nach seinem Corona-Wirbel. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass Moukoko nicht gleich von Anfang an auflaufen wird, aber ein paar Minütchen.
Ja, ist eine Frage von Tagen.
Ja.
Ich hoffe, dass es für sich in seinem jungen 16-jährigen Köpfchen richtig verpackt bekommt und alles richtig einsortiert bekommt. Und ja, also wirklich, ich drücke ihm die Daumen und wünsche ihm das Allerbeste. Ein begnadeter Fußballer, ein Torjäger, wie er im Buche steht, der im Jugendbereich alles kaputtgeschossen hat, der als 15-Jähriger für die U19 spielt, regelmäßig Youth League spielt und trifft und trifft und trifft und trifft und rassistisch beleidigt wird und weitermacht und das steht und das durchsteht und richtig reagiert. Also das ist gut reagiert, wie ich finde. Dass es überlegt reagiert. Das sind alles Komponenten, die mich hoffen lassen, dass da vielleicht dieses Wochenende eine ganz, ganz große Karriere ihren Anfang nimmt. Und trotzdem, nicht vergessen, es ist 16. Also ja. lass ihn auch Fehler machen. Pump's nicht zu sehr auf.
Ist schwierig, ne, in diesen Zeiten.
Lass den Druck nicht zu groß werden. Es, ja.
Schwierig in diesen Zeiten und auch Anbetracht dieser Zahlen. Ne?
Es gibt so ein Superstar-Bedürfnis
im
deutschen Fußball, also im Fußball allgemein, aber im deutschen Fußball im Moment besonders.
Aber weißt du, wenn dann natürlich im Alter von 15 dann schon Werbeverträge über mehrere Millionen abgeschlossen
Klar.
werden, ne?
Klar.
wenn du, ich lese jetzt mal die Zahlen vor auch, U17 Bundesliga 83 Tore in 50 Spielen, U19 Bundesliga 44 Tore in 23 Spielen. Das sind natürlich Zahlen, da stellen sie einem die Haare auf. Also wer den Jungen schon mal gesehen hat, der ist einfach so überlegen gewesen. Ich habe jetzt ein gutes Interview mit Nuri Sahin gelesen, der bislang der jüngste Bundesligaspieler ist und der sagte, wer ihn gesehen hat, der sagt, die U19 ist einfach zu schlecht für ihn. Also er ist zu gut für die U19, wie auch immer.
Ja, also der ist halt sämtlichen Jugendbereichen ist er entwachsen.
Ja.
Und trotzdem ist der Sprung in die erste Mannschaft, in die erste Bundesligamannschaft, das ist nochmal ein Schritt. Das darf, also auch wenn ich es jetzt nie am eigenen Leibe erfahren habe, ich habe mit ganz vielen genau darüber gesprochen, die sich dann auf einmal gewundert haben, in welchem Tempo und in welcher Intensität da auf einmal Fußball gespielt wurde. Und
Härte auch, welcher, ne? Zweikampfhärte.
In welcher Rücksichtslosigkeit.
Ja.
Es bleibt halt für alles weniger Zeit. Deshalb lass ihn sich auch an den Erstligafußball ein Stück weit gewöhnen. Also man ist ja da, oder da ist die Presse auch oder die Öffentlichkeit ist ganz schnell mit den Vergleichen Messi und so weiter. Ruhe, alles in Ruhe. Das ist, er muss gesund bleiben, er bringt alle Voraussetzungen mit, um ein ganz großer zu werden, aber lass ihn sich entwickeln.
Ja, er wird ein paar Mal auch vor kaltes Eisen treten, so viel ist klar, weil ich meine, ihn hat natürlich jetzt auch jeder von Anfang an auf dem Zettel, da ist jetzt nicht mehr die Gefahr, wie sonst vielleicht mal bei einem 17-Jährigen, der irgendwo reingeworfen wird, den keiner auf dem Schirm hat, der flitzt den erstmal dreimal um die Nase, auch den erfahrenen Spielern, weil die den gar nicht kennen, bei Mukoko redet man gefühlt seit 2 Jahren von nichts anderem, nämlich von diesem Tag, wo er das erste Mal für die Profis auflaufen wird. Also es wird auf jeden Fall auch am Wochenende der Fokus auf ihn gerichtet sein. Ich glaube, da kann man sich gar nicht, dessen kann man sich gar nicht verwehren. Ich glaube, dass es ein Vorteil ist, er hat 2 Vorteile aus meiner Sicht.
Ja.
Zum einen hat er mit Lucien Favre, glaube ich, den perfekten Trainer, der wirklich ein Gespür für sowas hat. Der hat bei Hertha damals den 17-jährigen Lennart, hieß er, glaube ich, reingeworfen, der völlig außer kalten Hose, der hatte in Gladbach jemand wie Dahoud, wo es nicht in der Dimension war wie bei Mukoko, aber wo man im Verein und auch rund um den Verein schon wusste, was da für ein Riesentalent schlummert, und er hat immer wieder auf die Bremse getreten, hat ihn mal ein paar Minuten gebracht, hat ihn mal wieder rausgenommen, hat da wieder bei den Amateuren gespielt und er hat ihn sukzessive dahin gebracht, wo er dann am Ende war, nämlich Führungsspieler oder ich sag mal Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach und dann mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund. Also das ist der eine Vorteil, und der andere ist, glaube ich, die aktuelle Situation, weil ich glaube, dass es ihm enorm helfen wird, dass die Umgebung vielleicht eher an die Plätze erinnert, wo er sich bisher getummelt hat.
Ganz sicher.
Als wenn du jetzt vor 80.000 gegen die Süd spielst. Ne? Also,
ja, ganz sicher. Ganz sicher. Also gegen und mit.
Genau.
Ja. überhaupt mitzubekommen, ein sofortiges Echo, ein sofortiges Feedback für Erfolg, aber eben auch Misserfolg zu bekommen. Auch das, das wird dann nochmal ein neuer Schritt. Ich bin vollkommen bei dir, dass ihm das am meisten hilft. Favre sowieso, der da auf die Bremse tritt und ganz sensibles Gespür hat. Viele werfen ihm vor, dass er dieses sensible Gespür auch bei 27, 28-Jährigen hat, wo man es eigentlich nicht bräuchte. Ja, aber das kann man jetzt von links nach rechts diskutieren. Fakt ist, dem 16-Jährigen wird es helfen und dem 16-Jährigen wird es sicher helfen, dass es eine eher schweigsame Veranstaltung wird. Also was die Zuschauerränge betrifft, ja.
Wo bist du am Wochenende im Einsatz, Wolf?
Konferenz, ganz easy. Ich bin ja auf Abruf, wie du weißt. Also es kann ja jeden Tag passieren. Deshalb habe ich jetzt für die nächsten 2 Wochen ausschließlich Innendienst beziehungsweise Dienst in München.
War es nicht bei der ersten Tochter so, dass die während einer Übertragung kam? Habe ich das richtig im Kopf?
Nee, nicht während der Übertragung, aber sie kam am Tag des WM-Achtelfinals England gegen Kolumbien, was ich kommentieren sollte.
Und da ist ein Kollege eingesprungen, ne?
Da ist dann ein Kollege eingesprungen, genau so war es, ja. Und da jetzt kann, es kann halt jeden Moment passieren und ich sage jetzt genau das, was ich 2018 schon gesagt habe. Wenn es passiert, Andy ist an, wenn es passiert, dann lasse ich in der Übertragung das Headset und den Stift fahren und mach mich los. Ja, ist so.
Finde ich mega, das weiß aber dein Arbeitgeber auch, oder?
Ja, genau, die wissen das. Die
oder
wissen
ist
das
der Platz einfach leer? Dann. Oh, Wolf, hallo.
Er ist weg, er ist los. Er ist jetzt los.
Auswärtstermin.
Er ist auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel.
Nee, also die sind informiert, das heißt, da steht einer parat, sozusagen, wenn es während der Übertragung passieren sollte, während der Spiele.
Ja, genau. Also dann würde halt schnell für eine Alternative gesorgt. Also das ist kein Problem. Da sind jegliche Vorkehrungen getroffen.
Wie ist die?
Und jetzt ist es am Wochenende, aber ich mache natürlich trotzdem ein Spiel. Ich mache hier ich bin in der Konferenz und mache, lass mich nicht lügen, ich gucke schnell nach. Nein, das ist Gladbach.
Gladbach, gegen Augsburg, gell?
Richtig.
Ja. Wie, bist du nervöser als vom ersten Mal? Ist das gleich oder wird man relaxter von Kind zu Kind sozusagen, damit ich das auch schon mal weiß?
Also du gehst beim ersten Kind etwas unbedarfter an die Sache ran. Also es ist beim zweiten ist es ja schon so, dass du ein großes Empfinden dafür entwickelt hast, welch großes Glück es ist, wenn alles gut geht. Ja. Das ist so. Also man macht sich, ich bin ganz unbedarft beim ersten Kind rangegangen und habe mir eigentlich keine großen Sorgen gemacht. Und weil ich dann gesehen habe, welches Wunder der Natur da entsteht, wenn tatsächlich sämtliche Parameter zusammenpassen, dann kriegst du im Nachgang einen Heidenrespekt vor dem Ganzen. Und jetzt weißt du natürlich, was auf dich zukommt. Und du weißt auch um die Gefahren und um die Schwierigkeiten, die drohen können. Toi, ich hoffe, es geht alles gut.
Wir drücken die Daumen. Ich nehme an, das Schwesterchen freut sich auf jeden Fall auch schon. Hat die es, wie ging die so damit um? Hat die es, ja, logischerweise mitbekommen, ist klar, aber inwiefern?
Ja, total. Also das ist schon klar, dass da jetzt demnächst jemand Neues in diese WG hier mit einzieht. Und dass du auch von allen Familienmitgliedern, auch von den Kleinsten, so akzeptiert wird. Ja.
Sehr, sehr
also wie es dann nachher in der Praxis ist, da mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen, weil ich da ja immer noch einwirken kann. Ne?
Der Leitwolf ist dabei.
Das Wolfsrudel wird größer.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Vielen Dank.
Wirklich, Wolf, toi, 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 auch schöne
Wenn's
Grüße.
Wenn es Samstag passiert, kriegst du es mit.
dann kriege ich es mit, unweigerlich. Ja. Ich drücke die Daumen.
Danke.
Bleibt gesund da draußen. Wir hören uns nächsten Donnerstag, wohlgemerkt, 18 Uhr wieder bei der nächsten Folge von 1,5 Zeit mit und dann vielleicht schon mit dem zweifachen Vater.
Ja, viel Spaß, schöne Woche, bleib gesund und sportlich bleiben. Ciao, ciao.